Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute Abend geht es um den Bachelor IT-Sicherheit der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Wenn ihr Fragen habt dazu, Anmerkungen dazu habt, dann stellt die gerne jetzt live im Chat oder wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut, dann gerne auch in den Kommentaren. Ja, wir werden uns anschauen, was denn so die inhaltlichen Schwerpunkte sind des Studiengangs, was die Besonderheiten sind, wie der Aufbau ist, auch wie mit aktuellen Entwicklungen umgegangen wird. Wir werden aber auch schauen, wie denn die Inhalte vermittelt werden, und zwar einerseits im Fernstudium, andererseits auch im Online-Abendstudium in diesen beiden Varianten und werden dann weiter schauen, auch welche Karrieremöglichkeiten es gibt. Und zum Ausklang für all diejenigen, die mit dem Bachelor noch nicht genug haben oder vielleicht sogar auch schon Bachelor haben, welche Möglichkeiten es dann im Anschluss auch gibt, in den Bereich des Masters zu gehen. Meine Gesprächspartner heute Abend sind von der Wilhelm-Büchner-Hochschule einerseits Dr. Andrea Schmidt und zum anderen Professor Dr. Manfred Mende, die ich hiermit auch herzlich begrüßen möchte. Hallo Andreas, hallo Manfred.
Hallo. Hallo.
Ja, schön, dass ihr heute Abend mit hier dabei seid, euch die Zeit nehmt, um den Studiengang vorzustellen, auch nochmal so ein bisschen Richtung KI nachher zu überlegen, gerade was in den Master dann auch geht. Starten möchte ich gerne mit einer kurzen Vorstellung von euch beiden, was so euer bisheriger Weg im Groben ausgesehen hat. Gerne auch so ein bisschen der praktische Hintergrund, was für viele relevant ist und in welchen Rollen oder aus welcher Perspektive ihr heute Abend auch mit dabei seid.
Gut, dann fange ich einfach mal an. Also mein Name ist, wie gesagt, Andreas Schmidt. Ich habe in Frankfurt am Main Physik und Mathematik studiert und dann in einem Thema der mathematischen Physik in Mathematik promoviert und bin dann nach der Promotion relativ schnell in den Bereich der IT-Sicherheit abgeglitten und damals noch zum Darmstädter Institut für sichere Informationstechnologie, damals war es noch ein Institut der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, ging dann auf im Fraunhofer Institut SIT, das ja im Bereich IT-Sicherheit in Deutschland sehr gut bekannt ist. Dort habe ich neben Auslandsaufenthalten in Südafrika und Italien 7 Jahre lang im Bereich IT-Sicherheit angewandte Forschung betrieben und entsprechend auch zum Beispiel EU Konsortialprojekte geleitet etc. Gegen 2007 ergab sich für mich die Möglichkeit, mich mit Partnern selbstständig zu machen und meine eigene Forschungs- und Entwicklungsschmiede zu gründen. Die Firma existiert auch noch, betreibe ich auch noch nebenher. Und wir beschäftigen uns mit Forschung und Entwicklung und Beratung in allen Bereichen der IT-Sicherheit, insbesondere auch Cloud-Sicherheit und Sicherheit hybrider Infrastrukturen, OT-Sicherheit, IoT-Systeme etc. Unser Fokus ist auch ein bisschen zunehmend in den Bereich Beratung gegangen. Und über die Jahre hat sich bei mir, ich möchte mal sagen, ein gewisses Interesse an der Weitergabe des erworbenen Wissens entwickelt, was mich letztlich über ein paar andere Stationen noch zur Wilhelm-Büchner Hochschule gebracht hat, wo ich jetzt seit einem halben Jahr die Professur für IT-Sicherheit vertrete, also als designierter Professor, solange bis Wiesbaden die Urkunde ausstellt, die entsprechende. Und hier bin ich halt insbesondere auch betraut mit der Einführung der neuen Cyber-Security-Masterstudiengänge, über die wir vielleicht am Ende noch reden, abgesehen von der allgemeinen IT-Sicherheit.
Ja, vielen Dank.
Ja, Manfred Mendel, mein Name. Ich komme ursprünglich von dem Winzerhof bei Offenburg und habe mich aber schon immer für Technik interessiert. Insbesondere auch, wie man Maschinen was beibringen kann, wie man die programmieren kann. Und habe deshalb Informatik studiert. Das war damals in Karlsruhe und Nancy. Habe dann während des Studiums gesehen, dass Maschinen sogar lernen können, ja, dass da Verfahren gibt, wie Maschinen selbstständig was lernen können, noch in sehr bescheidenem Maße damals. Aber das hat mich interessiert, deshalb habe ich auch Vertiefung in KI gemacht und auch im KI-Bereich promoviert. gab dann damals vor so 20, 25 Jahren fast keine Jobs im KI-Bereich. Ich bin also dann in die Industrie, klassische Softwaretechnik bei Fahrzeugbauern gewesen. Einiges gesehen vom kleinen Internet-Startup bis hin zuletzt als Teamleiter bei Daimler Truck zuständig für die Verkaufssoftware international, also klassisches Projektgeschäft, Softwareentwicklung, Prozessoptimierung. Habe aber immer wieder mal geschaut, was passiert bei der KI, wie kann man KI auch in der Praxis anwenden. Das konnte man dann auch im Vertriebsumfeld zum Beispiel mit einigen Projekten tun. Und habe mich dann vor anderthalb Jahren entschlossen, ja, mich doch wieder mehr dem Thema zu widmen, back to the roots sozusagen. Habe dann die Professur für KI hier an der Wilhelm-Büchner-Hochschule angenommen. Bin gerade dabei, unseren Bachelor-Studiengang auszuarbeiten und auch einen Master-Studiengang zu planen und bin heute dann eben hier auch, um Ihnen im Ausblick dann darüber noch weitere Informationen geben zu können.
Ja, vielen Dank auch für deine Forschung. Sehr spannend. Also beide auch ganz viel aus der Praxis schon und auch hier bei dir dann das Thema KI schon lange als Thema gehabt, bevor das jetzt zum, ich sag mal, großen Hype geworden ist und so im Mittelpunkt eigentlich der Gesellschaft noch gerade in der Informatik in vielen Entwicklungen dann drinsteht. Ja, gerade was andere Studiengänge so drumherum geht, vielleicht auch Bachelor, KI und Master, werden wir auf jeden Fall auch noch schauen. Und Thomas hat sich hier auch schon im Chat gemeldet mit einem Hi, hi an dich zurück. Und Thomas hat auch schon eine Frage zur Studienwahl, was so die Inhalte angeht, gestellt. Thomas, gehen wir gerne gleich drauf ein, werde ich weiterreichen an Andreas und Manfred, weil Inhalte sind eh unser Thema. Vielleicht, dass wir erstmal einen allgemeinen Überblick geben über die Inhalte und dann ergänzend dazu, Thomas, deine Frage. Ja, und an der Stelle bitte an euch, erstmal so die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiengangs vorzustellen, auch was es möglicherweise an Wahlmöglichkeiten noch gibt und welche Bereiche aus dem großen Bereich, was so alles drumherum hängt, IT-Sicherheit, Informatik, vielleicht auch was Soft Skills angeht, im Studiengang enthalten sind und wo auch so die Schwerpunkte da liegen. Mhm.
Ja, dann fange ich mal an. Also der grundständige Studiengang IT-Sicherheit zieht sich halt normalerweise über 6 Semester und bietet halt, abgesehen von, da es ein grundständiger Studiengang in der Informatik ist, halt eine Einführung in die Themen der Informatik und daneben auch während aller Semester eben ein Zug von Modulen, in denen man angefangen von theoretischen und praktischen Grundlagen der IT-Sicherheit immer zu spezielleren Themen kommt, zu technischeren Themen wie Kryptographie und Ähnliches, die sich dann durchs ganze Studium ziehen. Angereichert wird das, weil wir halt eine sehr praktisch veranlagte Hochschule sind, durch Modulen, die einem Managementmethoden beibringen, wissenschaftliches Arbeiten und Projektarbeit wird auch groß geschrieben und es gibt natürlich immer eine berufspraktische Phase, die auch eine große Rolle spielt in jedem unserer Studiengänge. Ja, also es ist halt ein sehr abwechslungsreiches Studium, das dann im weiteren Verlauf auch Wahlpflichtmodule enthält, wo man ein sehr breites Spektrum von Themen sich aussuchen kann, in der Richtung, in der man sich orientieren möchte. Nicht nur aus dem Bereich IT-Sicherheit, sondern zum Beispiel auch so Dinge wie Spieleentwicklung oder Ähnlichem. Oder es gibt halt auch Wahlmöglichkeiten im überfachliche Kompetenzen, zum Beispiel nachhaltiges Management oder interkulturelle Managementfähigkeiten erwerben kann. Also, wie gesagt, sehr praktisch orientiert, mit einem stringenten Fokus über alle Semester in Bezug auf IT-Sicherheit und darum gruppiert, sehr breite interdisziplinäre Wahlmöglichkeiten und zusätzliche Fächer und halt auch Grundlagen der Informatik.
Ja. Vielleicht insgesamt, eine Frage kurz zu den Wahlpflichtfächern. Ist es so, dass da ein Wahlpflichtfach ausgewählt werden kann oder sind es mehrere, die belegt werden können?
Das sind mehrere Modulen, zwei oder drei Modulen, die man dort aus dem Katalog auswählen kann.
Ah ja. Mhm.
Das sind so die Grundlagen. Also die Frage jetzt, wohin kommt man dann thematisch in dieser Ausbildung? Zu was befähigt einen das? Dieser Bachelor IT-Sicherheit ist mit Sicherheit mehr als irgendein Zertifikat, mit dem man vielleicht Systemadministration betreiben kann. Mit den Skills, die man hier lernt, wird man schon wahrscheinlich eine leitende Funktion anstreben können im Bereich IT-Administration oder Abteilungsleitung, also Planung von IT-Systemen und ihrer Sicherheit. Solche Dinge kann man dann getrost in Angriff nehmen.
Okay, ja, vielleicht schauen wir nachher nochmal, was so Karrieremöglichkeiten angeht. Auch da vielleicht nochmal so der Abgleich, wofür reicht der Bachelor, wo macht es dann Sinn, nochmal auf den Master zu gehen dann auch. Ja, vielen Dank für den Überblick. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, um dann auch die Frage hier von Thomas mit reinzubringen. Er hat ja eine Frage zur Studienwahl. In einem Software-Engineering-Studium kommt zwar Unit-Testing als Thema mal vor, aber wirklich sicher, Programmieren ist da eher kein Thema. Im Studium IT-Sicherheit klingt das alles für mich nach Pentesting-Hacking. Ich würde gerne sichere C-Programme schreiben und Konzepte wie Mutation-Testing, Fuzzing nutzen und andere IT-Security-Tools. Was studiert man da am besten?
Also das ist mit Sicherheit ein Thema für den Master, für das Masterstudium IT-Security. Denn die solche Methoden, also Angreifen, Verteidigen von existierenden Systemen und Programmen, sind dort verortet und werden dort auch praktisch ausgeübt. Sicheres Programmieren, also sichere Systementwicklung, ist schon Teil des Bachelorstudiums im Prinzip. Aber wenn wir auf fortgeschrittene Methoden wie diese schauen, dann finden sich die halt im Masterstudium.
Also würde es da schon Sinn ergeben, Bachelor-Master-Kombination IT-Sicherheit zu machen, eher als Software-Engineering oder klassisch Informatik?
Also es gibt natürlich auch umgekehrt die Möglichkeit, angewandte Informatik zu studieren und dort im Bereich IT-Sicherheit-Module auszuwählen und sich dort zu vertiefen. Das kann man natürlich auch machen. Wenn es aber, wie es hier anklingt, um vertiefte Methoden fortgeschrittener Art geht, ist es wahrscheinlich doch, könnte es sinnvoll sein, sich auf IT-Sicherheit zu orientieren als Studiengang. Aber das kommt drauf an. Also das wäre dann eine spezielle Frage, die man im einzelnen Gespräch in der Beratung vielleicht besprechen müsste.
Ja, da nochmal verschiedene Optionen, auch Inhalte und was auch wirklich so dann die Motivationscenter nochmal vergleichen. Okay. Ja, vielen Dank. Es ist ein Studiengang IT-Sicherheit. Den gibt es ja schon einige Jahre jetzt an der Wilhelm-Büchner Hochschule und 2018 hatte ich auch schon mal ein Interview geführt mit dem Dekan-Professor Otten und einer Kollegin vom ihm. Da so die Frage, was hat sich in den vergangenen Jahren getan im Studiengang und auch ganz allgemein, Thema IT-Sicherheit ist ja auch sehr schnelllebig, gerade im Moment tut sich da eine ganze Menge. Wie sorgen Sie dafür, dass der Studiengang auch aktuell gehalten wird, also auch immer wieder neue Entwicklungen dort auch berücksichtigt werden, in der Praxiselementen, aber auch so in dem, was grundsätzlich im Curriculum steht und vermittelt wird?
Also muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Unsere Lernmittel sind ja im Fernstudium unsere Studienhefte. Die werden kontinuierlich aktualisiert von unseren Autoren. Also in Zyklen von 1 bis 2 Jahren üblicherweise werden Überarbeitungen angefertigt, sodass die aktuell bleiben sollen. Und dann ist es natürlich auch Thema für unsere Dozenten, das Studium mit Leben zu füllen. Und da kann man eines hervorheben, was in den letzten Jahren hinzugekommen ist im Bereich IT-Sicherheit, nämlich unser IT-Sicherheitslabor, das eben in der praktischen Gewichtung, auch praktischen Ausrichtung die Möglichkeit bietet, das erworbene Wissen an echten Systemen mit konkreten Aufgaben, die auch aktuell gehalten sind, also neueste Methoden von Angriff und Verteidigung zum Beispiel, abbilden, einzuüben und dort praktische Erfahrungen zu sammeln. Das ist ein großer Hebel, über den wir halt eine Aktualität darstellen können von unserem Wissen und auch neueste Entwicklungen betrachten können.
Bedeutet Labor dann, dass da auch miteinander gearbeitet wird, dass das quasi live irgendwo ist, virtuell oder vor Ort? Oder ist das eher wie eine Projektarbeit, wo dann auch jeder so in seinem eigenen Tempo an diesen Themen arbeitet?
Beides. Die eigentlich prüfungsrelevante Aufgabe ist im Prinzip etwas, was der Student, die Studentin alleine zu Hause machen können. Und es gibt auch Veranstaltungen, mit Gruppenarbeiten gemacht werden. Zum Beispiel hatten wir Teilnahmen von Gruppen, die dann an Capture the Flag Events teilgenommen haben, unter Anleitung ihres Studienleiters, und sich dort an realen Wettbewerben, Hacking-Wettbewerben beteiligen konnten.
Ah ja, okay. Was sind Themen, die aktuell in der IT-Sicherheit und im Studiengang so besonders aufploppen? Und ist da auch dieses Thema KI, was sich ja so allgemein überall so durchzieht und so im Mittelpunkt steht, auch ein Thema?
Also, dann fange ich mal mit der IT-Sicherheit an. Manfred kann ja dann überleiten. Also, hier steht im Vordergrund, glaube ich, die, nennen wir es mal, Industrialisierung der Bedrohungslage. Das heißt, es geht nicht mehr um einzelne Angriffe mit Ransomware, sondern die Angreiferökonomie ist halt eine entwickelte industrielle Ökonomie, was dazu führt, dass eben jedes Unternehmen jederzeit und mit fortgeschrittensten Methoden angegriffen werden kann, die einigermaßen ständig auch vorgetragen werden, diese Angriffe. Das heißt, das ist eine deutliche Veränderung der Frequenz, der Fortgeschrittenheit und auch der Breitflächigkeit von Angriffen zu sehen. Und das erfordert neue Strukturen in der Abwehr von Angriffen und in der Umsetzung von IT-Sicherheit und Cybersicherheit. Also Cybersicherheit verstanden als IT-Sicherheit, die sich auf alle Bereiche eines Unternehmens und auf alle gesellschaftlichen Bereiche auch auswirkt. Das heißt, wir müssen ja auch neue Organisationsformen und neue Methoden finden, um IT-Sicherheit umfassend darzustellen oder als Gesamtsystem und Prozess zu verstehen. Das ist eigentlich ein Schwerpunkt, der dann auch in der Lehre umgesetzt werden muss. Eben die Prozesssicht, die operationale Sicht auf IT-Sicherheit zu fördern und entsprechendes Fachwissen halt bei den Studenten so zu verankern, dass es in der Praxis auch umsetzen kann.
Vielleicht ergänzend noch zu der Frage, wie wir es schaffen, da unsere Studierenden für die Zukunft zu wappnen. Also gerade im Bereich KI, auch IT-Sicherheit, haben wir einen sehr schnellen technologischen Fortschritt. Das heißt, wenn man heute eine Programmiersprache oder eine Bibliothek oder ein Lernverfahren vermittelt, dann ist es in ein paar Wochen, ein paar Monaten wahrscheinlich schon wieder veraltet. Wir schauen natürlich schon, dass wir da am Ball bleiben. Ja, das ist unsere Aufgabe hier an der Hochschule. Aber wichtig ist es auch, Grundlagen zu vermitteln, weil die bleiben konstant. Na, ich habe vor 30 Jahren schon Backpropagation implementiert. Das ist ein Lernalgorithmus, der auch heute noch angewendet wird. Das heißt, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dann kann man auch mit der Technik von morgen umgehen, relativ schnell. Und das ist Ziel sowohl in unseren allen Studiengängen, da eine gute Mischung hinzubekommen, aus solchen Grundlagenthemen und dann immer wieder die aktuellen Themen wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
Also auch Kompetenz dann zu vermitteln, um mit dem, was sich entwickelt, dann umgehen zu können, sich schnell auch damit dann einfinden zu können, das dann anwenden zu können.
Ja, okay. Ja, nicht umsonst haben alle unsere Studiengänge halt auch einen überfachlichen Kompetenzbereich, wo zum Beispiel Betriebswirtschaft und Recht gelehrt werden, so dass man halt auch den Zusammenhang findet und die Anschlussfähigkeit hat zu anderen Bereichen im Unternehmen und halt eben kein reiner IT, KI oder IT-Sicherheitsspezialist ist.
Ja, und du hast ja vorhin gesagt, auch mit dem Bachelor durchaus Möglichkeit hat, dann auch schon in leitende Funktionen hineinzukommen.
Genau.
Insgesamt im Bereich der IT-Sicherheit, so ein bisschen scheint das durch, kann man sagen, das ist auch so ein Wettkampf, ein Wettrennen vielleicht auch, dass die Angreifer, die Angriffe professioneller werden und sich sehr schnell weiterentwickeln und man immer versucht, dem dann entgegenzutreten oder im besten Fall in der Verteidigung schon einen Schritt voraus zu sein.
Ja, das sieht so aus. Und man könnte sogar sagen oder etwas einstimmen in die schon auch breit publizierte bedrohliche Lage, in der wir uns befinden und die ja, glaube ich, im allgemeinen Bewusstsein auch schon angekommen ist, dass die Angreifer uns in zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein wenig voraus sind. Die beschriebene Industrialisierung heißt ja, dass wir hier es mit gut funktionierenden Firmen zu tun haben, die international operieren, die häufig auch in ihren eigenen Heimatländern als ganz normale Firmen auftreten, die auch Steuern zahlen und nebenher oder unter der Decke halt Ransomware nicht mal mehr selbst entwickeln, denn Ransomware gibt es heute as a Service, zusammenklickbar, auch mit relativ wenig IT-Kompetenz und trotzdem durchaus von hohem Bedrohungspotenzial. An diesem Punkt ist die IT-Sicherheit, also der Stand der Verteidigung, zumindest bei kleinen mittelständischen Unternehmen in der breiten Fläche in Deutschland, sicher noch nicht. Also das kann man sicher sagen, dass dort die Organisationsform der Angreifer zum Teil schon weiter fortgeschritten ist als das, was Verteidiger heute leisten können in kleinen mittelständischen Unternehmen, wo eben auch der Fachkräftemangel sehr zuschlägt und wo IT-Teams oftmals auch in mittelgroßen Unternehmen von mehreren hundert Mitarbeitern nur eine Person haben, die sich mit IT-Sicherheit beschäftigt und das nicht mal vielleicht in Vollzeit. In dieser Situation heißt es also, von der Expertise her nachlegen, also zum Beispiel sich im Beruf begleitend in IT-Sicherheit weiterzubilden mit unseren Studiengängen. Und dann natürlich an der eigenen Organisation, der Sicherheitsorganisation zu arbeiten.
Ja. Ist es dann auch so, dass man mittlerweile sagen kann, dass im Grunde alle Unternehmen, egal welcher Größe, betroffen sein können von Angriffen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele gerade Kleinstunternehmen, die vielleicht nur ganz wenige Mitarbeiter haben, mich hat ja keiner auf dem Radar, mich trifft es schon nicht. Aber ich denke, dass da ja auch viel automatisiert erfolgt und man da wahrscheinlich diese Sicherheit eine falsche Sicherheit wäre. Oder wie erlebt ihr das?
Ja, also das ist ein häufig genannter Grund in Umfragen, dass sehr kleine Unternehmen dort oder mittelgroße KMUs dort ein gewisser Investitionsstau herrscht. Das ist sicher nicht mehr so. Die Statistiken, die man sieht von BSI und anderen, zeigen eben ganz deutlich, dass alle Größen von Unternehmen sich im Fokus von Angreifern befinden, dass auch gerne mal in die Breite gegangen wird mit Phishing-Kampagnen, um zu sehen, eben was rauskommt und trotzdem eben Schaden angerichtet wird, selbst wenn dann vielleicht gar kein Lösegeld gezahlt wird, auch bei kleineren Unternehmen ein Schaden entsteht. Das ist sicher so, das Bewusstsein dafür setzt sich langsam durch. Ich glaube, wir haben hier insgesamt, kann man davon reden, dass es hier einen Investitionsstau gibt in vernünftige IT-Sicherheitsprodukte. Es gibt noch keine wirklich fundierten Untersuchungen, woran es liegt, dass hier KMUs und auch größere Unternehmen vielleicht nicht so, weil sie einer Regulierung unterliegen, aber gerade KMUs etwas zögerlich sind bei Neuinvestitionen in IT-Sicherheit. Na gut, das liegt einerseits an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, aber die Bedrohungslage ist ja klar und der Return on Security Investment ist eigentlich auch klar. Dennoch herrscht hier ein Investitionsstau. Ich habe verschiedene Thesen, woran das liegt. Eine der Möglichkeiten hast du genannt. verschiedene andere, die mir im Kopf rumgehen, ist halt vielleicht ein paradoxer Effekt der Berichterstattung, denn wenn man sieht, dass jetzt tagtäglich über Angriffe berichtet wird, könnte es zu einer Art Gewöhnungseffekt kommen, vielleicht, oder wenn man sieht, diese und jene Firma wurde angegriffen, aber dann gibt es die eben einen Monat, ein halbes Jahr später immer noch, na, dann wird es vielleicht nicht so schlimm gewesen sein. Vielleicht sind das solche mehr psychologischen Dinge, die gerade im Moment eine gewisse Investitionszurückhaltung erzeugen. Aber einen wichtigen, handfesten Grund für die Zögerlichkeit, also der jetzt nicht so negativ zu beschreiben ist, wie ich das eben gemacht habe, ist halt natürlich, man möchte sich an dieser Stelle auch vor Fehlinvestitionen schützen, gerade in der wirtschaftlichen Lage wie jetzt. Wenn man das Sammelsurium betrachtet an Sicherheitsprodukten und Sicherheitsprovidern und Sicherheitslösungen von über 3000 Anbietern, die es da gibt, wie wählt man die denn aus? Wie baut man die denn zu einem sicheren Gesamtsystem? Das scheint zu Recht schwierig, komplex, mit viel nötigem Manpower belastet diese Aufgabe und natürlich auch stellt sich hier die Frage, wer berät mich denn überhaupt oder wen habe ich denn im Haus, wer mir dann sagen kann, wie ich so ein sicheres System dann aufbauen soll oder wie ich Sicherheit erreiche. Ja, und da geht es dann wieder, immer wieder der Fachkräftemangel, der hier zuschlägt und der als Hinderungsgrund im Raum steht.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, also wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, da werden Sicherheitsexperten schon gesucht. Ja, also ich glaube, das Bewusstsein ist da oder entsteht gerade.
Ja, und auch, ich meine, dieses Thema, wie Andreas schon sagt, auch so, was ist denn jetzt richtig, gerade bei Unternehmen, bei denen eigentlich das Thema IT gar nicht im Mittelpunkt steht, sondern die vielleicht im Handwerk irgendwo tätig sind und jeder ist ja irgendwo angeschlossen, dass man da auch wirklich ein Problem hat, ja, was nutze ich denn jetzt als Software oder wer kann mich da auch sinnvoll beraten dann? Ja, spannendes Thema. Gehen wir doch mal so ein Stückchen weiter noch über die Inhalte hinaus, jetzt zur Methodik, wie denn die Inhalte auch vermittelt werden im Studium. Viele eurer Studierenden werden ja auch berufsbegleitend studieren, vielleicht schon in dem Bereich auch irgendwo erste Praxiserfahrung haben. Wie sorgt ihr dafür, dass neben den theoretischen Grundlagen auch praktisch geübt werden kann und umgekehrt auch die Studierenden Themen, Fragestellungen, vielleicht auch Problemstellungen aus ihrem Arbeitsalltag mit in das Studium einfließen lassen können, um das da auch zu bearbeiten und auch untereinander zu diskutieren, um gegenseitig vielleicht auch so von der Expertise, die da auch bei den Studierenden vorhanden ist, profitieren zu können?
Manfred, möchtest du?
Ja. Und was ich zum Beispiel sagen kann, wir haben jetzt auch schon bei Studierenden, die jetzt gar keinen KI-Bachelor gemacht haben, doch immer wieder Interesse am Thema und viele bringen dann auch aus ihrem betrieblichen Umfeld zum Beispiel Themen mit, die sie in der Abschlussarbeit bearbeiten. Ja, da sehen wir auch, dass die immer mehr die praktische Anwendung von KI dann auch in den Vordergrund rückt und sich Unternehmen so nach und nach auch trauen, auch kleinere Unternehmen. Das sind dann keine Prestigeobjekte, dass man irgendwie auf die Fahne schreiben kann, ich habe was mit Deep Learning gemacht oder so, sondern das sind oft ganz konkrete Aufgaben, für die man die neue Technik einsetzen möchte und die dann zum Beispiel in der Abschlussarbeit oder einer Projektarbeit mit zu uns kommen. Das sind dann immer ganz schöne Themen, um sowas halt.
Ja, viele unserer Projektarbeiten kommen halt auch aus der betrieblichen Praxis. Teilweise werden Projekte auch in Gruppenarbeit durchgeführt, aber wir finden halt häufig, dass modernste Themen aus der betrieblichen Praxis halt an uns herangetragen werden und bei uns umgesetzt werden können. Das ist eigentlich immer sehr schön.
Ja, konkret zum Thema KI, wo wir gerade drauf waren, und Praxis, kommt hier nochmal eine Frage von Thomas. Kann KI helfen, bei der Softwareerstellung sichere Programme zu schreiben? Sie lernt von uns Programmierern und dann schreibt sie gegebenenfalls genauso sicherheitskritische Programme wie wir und keiner merkt es.
Das trifft die Sache eigentlich ganz gut. Ja, jetzt, was jeder so im Hinterkopf hat, das sind die neuen Sprachmodelle wie ChatGPT. die sprachlich sehr gut sind und die man auch in der Softwareentwicklung sehr gut als Hilfsmittel einsetzen kann. Ja, die helfen mir, wenn ich mir jetzt nicht einfällt, wie ich eine bestimmte Klasse, eine bestimmte Funktion formuliere in der Programmiersprache, dann sind die besser als eine Suchmaschine und helfen mir dann auf die Sprünge, wie ich das konkrete Problem lösen kann. Die sind aber nicht perfekt, diese Sprachmodelle. Das heißt, die machen durchaus auch Fehler. Und man muss selbst schon noch so weit programmieren können, um zu verstehen, was ich da jetzt kopiere. Und auch dann in dem gesamten Kontext, im Programm steht ja immer heutzutage im Kontext von vielen Modulen, von einer größeren Software, wie das da reinpasst. Ja, also sie sind als Hilfsmittel sehr gut. Sie sind insbesondere geeignet, um Fehler zu suchen. Ja, irgendwann, wenn man programmiert, sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und was man früher oft so in einem Peer-Review gemacht hat mit Kollegen, macht man heute immer mehr dann auch mit einem Sprachtool. Und da gewinnt man an Effizienz einfach. Ne? Man kommt schneller drauf, wo jetzt das Problem liegt.
Ist es nicht gerade bei den sicherheitskritischen Programmen, die hier angesprochen sind, besonders problematisch, wenn man sehr viel der KI da überträgt und auch vertraut und vielleicht hinterher selber gar nicht mehr so genau weiß, was denn da jetzt eigentlich passiert in dem Programm?
Genau, das ist also im Prinzip die Botschaft, die ich rüberbringen wollte, ist, man kann es als Hilfsmittel nutzen, man muss aber verstehen, was man rauskopiert, was man übernimmt. Ja, das ist mehr so ein Tool, um Effizienz zu gewinnen, weniger um Sicherheit zu garantieren.
Ja, und also im professionellen Bereich würde man auch immer dem Prinzip Human in the Loop folgen. Das heißt auch, wenn wir jetzt denken an Anomalieerkennung oder an Intrusion Detection Systeme, werden die guten Dienstleister und guten Systeme halt nicht ganz vollautomatisch funktionieren. Da wird immer ein Mensch hinten dran sitzen, der draufschaut, gegebenenfalls etwas Forensik betreibt und einen gegebenen Vorfall auch ein bisschen untersuchen kann, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wird.
Also da die KI als Assistent und nicht als Ersatz für den Menschen oder gar weiter als den Menschen da zu sehen.
Ja, genau. Ich habe erst neulich ein bisschen provokanten Artikel gelesen, wo sozusagen abgeraten wird, in die Softwareentwicklung zu gehen, jetzt zukünftig ins Berufsleben. Und das würde ich so nicht unterschreiben. Ja, also ich denke mal, diese rein stumpfen Entwickler, die Programmcode runterhacken, die wird es weniger brauchen in Zukunft, weil man da effizienter wird mit den Tools. Umgekehrt Softwarearchitekten oder jemand, der auch versteht, wie setze ich ein Sicherheitskonzept um, die werden wir in Zukunft dann sogar eher noch mehr brauchen.
Mhm. Also mehr noch das tiefe Verstehen, ein bisschen weniger Routinen und ja. Dort ist ja auch schon so ein gewisser Trend in der Informatik. Früher wurde wirklich alles selbst gecodet und hat man ja auch schon vor KI genommen sehr viel modularisiert gearbeitet und da irgendwelche Bibliotheken und Bausteine ja auch schon verwendet und da ist vielleicht KI dann so der nächste Schritt, um es sein, sich da noch ein bisschen leichter zu machen und Vorhandenes zu nutzen dann.
Ja, das ist ganz sicher so. Und andererseits ist die KI beim Programmieren auch natürlich ein hervorragendes Tool für Autodidakten oder auch studienunterstützend und begleitend. Sie hilft einem zum Beispiel, Hürden zu überwinden, auf die man beim Programmieren trifft. Das heißt, Dinge zu machen, von denen man weiß, na, da bräuchte ich jetzt vielleicht einen halben Tag erstmal Recherche, müsste auf Stack Overflow etc. auf den gängigen Wissensquellen mir erstmal sehr viel erarbeiten, bevor ich auch nur diese kleine Aufgabe angehen kann. Und das ist natürlich, dann liefert einem ein Large Language Modell, das gut trainiert ist, dann eben eine entsprechende Vorlage, die kann man dann interaktiv verbessern. Auch darin sind diese Systeme sehr ordentlich. Und man kommt so über seine kleinen Hürden, die man so im Programmieralltag hat. Deshalb glaube ich, man sollte da nicht Programmierer lernen, das hat sich bereits von selbst erledigt, denn in der Praxis bei allen Entwicklern ist, glaube ich, das jetzt schon gängige Praxis, das einzusetzen für sich. und es tut nichts weiter, als im besten Fall sogar die Qualität des Programmcodes, der entsteht, zu erhöhen, weil man jetzt dadurch eben auch mehr Zeit hat, sich nicht nur um die Zahl der geschriebenen Codezeilen zu kümmern pro Tag, sondern eben auch mal ausführlicher auf Fehlersuche zu gehen, vielleicht sogar seinen eigenen Code den ästhetischen Ansprüchen anzugleichen, die man hätte, die man gerne umsetzen möchte, also schönen Code zu schreiben, automatische Dokumentation, bessere Dokumentationen zu Code zu machen. Also ich sehe hier eine große Chance, die auch schon aktiv genutzt wird bei professionellen Entwicklern, die Qualität der Softwareentwicklung einfach auf ein neues Level zu heben.
Und Arbeit. Ein anderer Aspekt in dem Zusammenhang, glaubt ihr, dass sich die Aufgabenstellung, die ihr den Studierenden gibt, durch generative AI da irgendwo ändern muss, um da halt zu sehen, was ist denn wirklich noch so die eigene Leistung, gerade wenn es erstmal um Grundlagen geht, wo ja durchaus eine KI schnell Lösungen liefern könnte, wenn man nur die Aufgabe gibt?
Ja, es ist tatsächlich so, mit den Chatbots funktioniert die Plagiatsuche nicht, ja, weil ja der Text wird ja generiert, der wird quasi neu geschrieben. Es ist aber trotzdem nicht allzu schwer, sowas zu erkennen, denn oft sind die Texte dann sprachlich sehr gut, aber inhaltlich relativ leer, relativ nichtssagend. Wir ermutigen eigentlich auch unsere Studierenden, solche Tools einzusetzen, aber letztendlich hat man dann als Autor, als Autorin die Verantwortung für das, was man schreibt. Man muss sich auch bewusst sein, die Tools halluzinieren manchmal, die erfinden eben auch Tatsachen, die es so nicht gibt. Und letztendlich bin ich eben als Autor auch verantwortlich für das, was ich niederschreibe. Und so ist auch entsprechend auch in der Prüfungsordnung übernommen. Ja, es ist erlaubt, Tools einzusetzen. Man muss sie deklarieren, was habe ich gemacht, wie habe ich sie verwendet. Letztendlich ist man verantwortlich für den Inhalt.
Ja, hier gibt es. Wenn mir der Student dazu noch hinzufügen, wenn der Student, die Studentin halt konklusiv erklären kann, wie er den Chatbot eingesetzt hat, welche Schritte er unternommen hat, um dann das Endergebnis zu erzielen, dann ist das für mich im Prinzip ausreichend, um zu wissen, dass er auch die Zusammenhänge, die er lernen sollte, halt verstanden hat.
Mhm, ja, also nicht generell ein Verbot, sondern eher eine Transparenz, dass halt deutlich wird, wo das Ganze genutzt wurde und was dabei dann auch, wie es verwendet wurde. Und es dann auch ein Werkzeug sein kann, wie vieles andere dann vielleicht auch. Okay. Ja, eine Frage hier noch im Chat. Thomas schreibt hier nochmal, sind die heutigen Security-Tools gegebenenfalls noch zu aufwendig oder kompliziert? Gab ja, glaube ich, 2021 erneut eine Sicherheitslücke in OpenSSL, die laut IT-Experten hätte simpel gefunden werden können.
Ja, also das sind eigentlich zwei Fragen. Also wer guckt in solche Dinge wie OpenSSL rein? Das sind ja Security-Forscher. Das ist jetzt nicht, diese Sicherheitslücke war jetzt nicht etwas, was man im laufenden Betrieb hätte so detektieren können oder auch mit einem Tool hätte einfach herausfinden können. Das ist tatsächlich etwas, wo man halt dran geforscht hat. Und das wird auch in dieser Form nicht aufhören, dass Sicherheitslücken auf diese Weise eben entdeckt werden. Mhm. Andererseits die andere Frage, sind Security-Tools komplex? Ja, sind sie. Wie einfach kann man sie machen? An irgendeiner Stelle bleiben sie komplex aufgrund der Komplexität der Systeme, die sie zum Beispiel überwachen sollen. Wenn wir uns heute eine IT-Infrastruktur angucken, dann ist die hochgradig hybrid. Das heißt, wir haben On-Premise-Systeme, wir haben virtuelle Maschinen On-Premise oder auch verteilt über Standorte, wir haben Cloud-Systeme, wir haben Software-as-a-Service, wir haben vielleicht einen Identitätsprovider, Okta oder wir haben Active Directory noch oder andere Dinge, die man als Operational Technology, als produzierende Technologie dann beschreiben könnte. Sehr heterogene Zustände, die halt auch eine entsprechende flächendeckende Überwachung über alle diese Systeme brauchen. Und dann muss man halt schauen. Das System ist komplex, also runterbrechen auf den rot-grünen Sicherheitsbalken. Sie sind so 87% sicher. Das ist gar nicht mal zielführend, denn an irgendeiner Stelle muss man schauen, wo hat ein Angreifer was gemacht, wo ist mir was aufgefallen im laufenden Betrieb und was habe ich jetzt genau zu tun? Und das sind relativ komplexe Einzelfallentscheidungen, die halt dann auch Sicherheitsanalysten mehr oder weniger händisch treffen müssen. Was man natürlich vorher machen kann, und das geht großenteils automatisch, regelbasiertes Detektieren, Anomalieerkennung mit KI, entsprechende teilautomatisierte Generierung von Erkennungsregeln für Angriffe und dann entsprechend auch eine Korrelation zwischen verschiedenen, man nennt es Indicators of Compromise, ob ein System angegriffen wurde und daraus eine Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ein Angriff aktuell stattfindet, eine entsprechende Alarmierung auslösen. Und dann schaut üblicherweise bei den Profis der Security Analyst drauf und schaut, welches System wurde angegriffen, kompromittiert. Dann sperre ich mal lieber den Netzwerkzugang oder hier wurde ein Account kompromittiert und dann sperre ich erstmal im Active Directory den Zugang für diesen Nutzer und solches Vorgehen, um dann Angriffe eben auch abzuwehren. Also man kann die Komplexität der IT-Sicherheit in gewissem Maße hier also durch Technik unterstützen. Am Ende braucht es dennoch Spezialisten und Analytiker, die eben auf einzelne Vorfälle und auch auf das Gesamtsystem draufschauen können und entsprechendes Fachwissen haben. Man kann eben alles nur so weit vereinfachen, wie es geht, und weiter sollte man es nicht vereinfachen.
Ja, und ja auch da wahrscheinlich wieder, wenn es die Entwicklung gibt, dass sich ständig was verändert, was man heute automatisiert etabliert hat, ist ja wahrscheinlich im Monat dann schon gar nicht mehr ausreichend, was man eh wieder anpassen müsste.
Ja, Bedrohungslagen und die andere Seite, das Vulnerability Management, entstehen immer neu, Angriffsvektoren entstehen neu. Das betrifft den Bereich einerseits Vulnerability Management, wo eben Informationen aus der Forschung einfließen in das, was man das als CVE-System kennt, wo eben Vulnerabilities veröffentlicht werden in Datenbanken, da muss man up-to-date sein. Und andererseits, wenn man sich gegen Angriffe schützen möchte, dann muss man tatsächlich auch ein bisschen investigativ vorgehen und zum Beispiel Threat Intelligence betreiben. Das heißt zum Beispiel auch Quellen im Darknet anschauen, ob E-Mail-Adressen oder im schlimmsten Fall Passwörter aus der eigenen Domäne halt auftauchen irgendwo. All dies muss man tun. Also ein sehr umfangreiches Tätigkeitsgebiet, das man abdecken muss, um Sicherheit zu erreichen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den KMUs und man sieht, wie schwer das zu stemmen ist.
Ja. Ja, und das ist wichtig, individuell für jedes Unternehmen zu schauen, was sind die wichtigsten Assets, ja, womit verdiene ich als Unternehmen Geld, wo könnte Schaden entstehen und wie entwickle ich dann ein Sicherheitskonzept, was jetzt genau zu diesem Unternehmen passt, um für relativ günstiges Geld dann doch die beste Sicherheit zu bekommen. Und da braucht man dann eben die Expertise, wie man sie dann auch in dem Bachelorstudiengang erlernen kann.
Genau.
Deshalb ist es auch technisch relativ breit und bezieht sich jetzt nicht nur auf Internetsicherheit oder Kryptografie oder Ähnliches, sondern es ist im Prinzip vom ganzen breiten Feld, von jedem wichtigen Thema was drin.
Nicht umsonst ist auch so ein Modul wie IT-Sicherheitsmanagement mit hier eingebunden.
Ja, nun wird der Studiengang ja in zwei verschiedenen Modellen angeboten. Einmal so als, ich sag mal, ein klassisches Fernstudium, also auch ein überwiegend digitales Fernstudium, ist auf der anderen Seite aber auch mit mehr virtuellen Präsenzveranstaltungen als Online-Abendstudium. Was sind da so die Gemeinsamkeiten der beiden Studienmodelle und wo unterscheiden die sich auch? Und wo würdet ihr auch sagen, für welche Persönlichkeit oder Zielgruppe passt auch das jeweilige Modell besser dann?
Also das Online-Abendstudium ist ja ein allgemeines Angebot, das Zug um Zug eingeführt wird für immer mehr Studiengänge an der Wilhelm-Büchner-Hochschule als Angebot. Also man muss es wirklich hier als hochwertiges Angebot mit einer neuen Lernform des Online-Abendstudiums halt verstehen. Die besteht aus 8 Terminen für ein Modul in einem sehr kurzen Zeitraum, etwa 4 Wochen. Werden hier 8 Vorlesungstermine, 2x75 Minuten abends, zum Beispiel Dienstags und Donnerstags, zu festgelegten Terminen abgehalten. Da wird nicht Frontalunterricht zelebriert, sondern es geht um ein sehr interaktives Format. Das heißt, die Studenten haben das Tool, das wir da benutzen, Engage, wie heißt es, die Möglichkeit, in Gruppenarbeit zusammenzukommen und mit ihrem Dozenten, der gleichzeitig ihr Tutor ist, oftmals eben Aufgaben praktischerweise zu lösen, wie sie sie in kleiner Form auch in einem Cybersicherheitslabor da machen würden oder in Grundlagenvorlesungen, dass sie Grundlagenbetriebssysteme, Unix, Linux, erlernen, erstmal in Form einer Vorlesung, dann immer wieder durch Übungen unterbrochen, Selbstlernen angeregt wird und sogleich die gelernten Inhalte sehr stark gefestigt werden, eben durch sofortige Umsetzung. Das eignet sich für, also von der Qualität her möchte man sagen, es eignet sich ja für jedermann. Ich glaube, es gibt niemanden, der davon nicht profitieren würde. Nun sind wir im Fernstudium, haben wir grundsätzlich Menschen vor uns oder häufig vor uns, die halt sehr gut alleine lernen können. Aber diese Art des Studiums, diese Art des Online-Abendstudiums bietet halt die Möglichkeit, sehr schnell die Lerninhalte, den Lernstoff, gerade wenn man jemand ist, für den der Lernstoff etwas sehr Neues darstellt, der es vielleicht aus einem anderen Fachgebiet kommt oder eine andere praktische Hintergrunderfahrung hat, den Lernstoff dann sehr schnell sich zu erarbeiten, interaktiv mit dem Dozenten und gleichzeitig zu festigen. Pragmatisch gesagt ist es dann halt eine sehr schnelle Methode, effektive Methode, sich auf die anstehende Prüfung vorzubereiten. Mhm. Die Prüfungen sind übrigens auch inzwischen teilweise und größtenteils online abzulegen, synchron mit den Präsenzprüfungen. Das heißt, es gibt feste Prüfungsklausuren. Wenn wir jetzt über Klausuren reden, gibt es Klausurtermine, zu denen man die Prüfung auch online ablegen kann. Ja. Das ist eigentlich so. Ansonsten, Online-Abendstudium ist nicht so unterschiedlich vom Fernstudium. Es ist eigentlich ein angereichertes Fernstudium.
Es ist inhaltlich gleich, genau. Ja. Im Fernstudium. Wenn mich Interessenten fragen, dann sage ich immer, ich würde es eher so vom persönlichen Lerntyp abhängig machen. Im Fernstudium habe ich die volle Flexibilität, kann lernen, wann es mir gerade zeitlich passt und meine Prüfungen machen. Beim Online-Abendstudium habe ich eben auch noch eine Anleitung. Ich habe selber zum Beispiel ein paar Kurzhanteln zu Hause liegen, aber ich habe die noch nie verwendet. Ich muss zum Sport machen, irgendwo hingehen. Ja. Mhm. Das ist so mein persönlicher Charakter eben. Und anderen fällt es wieder leichter, alleine irgendwo joggen zu gehen. Das zum Beispiel, das kann ich nicht. Ja, so ist jeder Mensch ein bisschen anders. Und wir schauen eben da auch, dass wir die unterschiedlichen Charaktere oder Lerntypen damit besser bedienen können.
Ja, genau. Oder eine Option, wo jeder schauen kann, was passt einem. Vielleicht noch ein Stück flexibler auf der anderen Seite hat man dann Termine halt, aber halt auch mit den Vorteilen, die ihr gerade dargestellt habt. Im Vorfeld, als ich das Interview heute angekündigt habe, da gab es auch in meiner Community Fragen zum Thema Online-Abendstudium und Fernstudium. Ich glaube, zum Teil geht das eher so in Richtung Prüfungsamt, was da der richtige Ansprechpartner wäre. Aber es gab auch eine eher allgemeine Frage nochmal dazu, ob es zwischen Online-Abendstudium und Fernstudium hinsichtlich der Inhalte, vielleicht der Aufbereitung der Inhalte oder der Prüfungsform irgendwelche Unterschiede gibt oder ob das in beiden Fällen identisch ist.
Ja, das haben wir eigentlich schon gesagt. Also die Prüfungsformen sind ja festgelegt unabhängig von der Studienform Und die bleiben einheitlich. So, das ist ja auch eine Frage der Verlässlichkeit, dass das, wofür der Student sich eingeschrieben hat und was in der Prüfungsordnung steht, auch gilt am Ende. Das heißt, es ist nicht so, dass das, was in der Online-Abendveranstaltung gemacht wird, irgendwie zu den Prüfungen dazu zählen könnte. Das geht in der Form vielleicht auch leider nicht. Aber wir haben eben die Verlässlichkeit, dass wenn da eine Klausur steht, dann wird auch eine Klausur geschrieben am Ende oder eine B-Prüfung, das heißt eine Hausaufgabe geschrieben wird, dann ist das eben auch so. Also wie gesagt, auf die Prüfungsform hat das OAS keinen weiteren Einfluss.
Okay, wäre dann auch sogar ein Wechsel zwischen den Studienformen möglich, wenn jetzt jemand merkt, ah, ich dachte erst, das ist was für mich, passt aber jetzt doch nicht?
Also da sagen, ohne es hundertprozentig genau zu wissen, würde ich sagen, ja, die Wilhelm-Büchner-Hochschule erweist sich da als hochgradig flexibel.
Ja, was der fällt auch da ein angeht. Thema fürs Prüfungsamt oder die Studienorganisation, wo man das mitklären muss. Genau, es gab hier nochmal eine Frage, da ging es um Unterschiede, was die Anrechnung angeht, wie sich das auswirkt auf die Studiendauer. Denke ich auch da eher was dann das Prüfungsamt klären müsste oder die Verantwortlichen speziell für das Online-Abendstudium.
Da kann man auch allgemein sagen, dass da keine Unterschiede gibt. Also wenn ich Vorkenntnisse habe, die nachweisen kann, dann kann eben das ein oder andere Modul angerechnet werden. Und das aber unabhängig davon, ob ich jetzt im Online-Abendstudium bin oder im Fernstudium.
Ja, es gab noch ein Thema hier dabei. Ist vielleicht auch gar nicht nur auf das Online-Abendstudium begrenzt, aber wenn man jetzt schon virtuell zusammen ist, auch in der Gruppe, ob es dann Sinn ergeben würde, auch für diese Veranstaltung spezielle Prüfungsformen mit anzubieten, wo man dann zum Beispiel halt eine Gruppenpräsentation hat, die virtuell stattfindet, oder gibt es das vielleicht sogar auch im Fernstudium, wo dann halt einzelne Veranstaltungen dafür stattfinden?
Also soweit ich weiß, für das Online-Abendstudium ist da bisher noch nichts vorgesehen. Was wir aber haben allgemein auch im Fernstudium, ist Projektarbeit, Gruppenarbeit, dann auch mit einem Vortrag. Die Inhalte dazu finden sich dann eben Gruppen zusammen, kleine Gruppen, 3-4 Leute mit einem Betreuer, die dann eben so eine Projektarbeit machen zusammen. Ja. Das ist aber auch im reinen Fernstudium schon der Fall. Kann man natürlich online machen, man muss sich ja nicht treffen heutzutage. Aber ist jetzt da nichts Neues, ja.
Ja, ich würde gerne nochmal gleich gezielt auf Karrieremöglichkeiten nochmal ganz speziell zu sprechen kommen. Ihr habt es ja schon mal allgemein erläutert. Vorab dazu nochmal ein Feedback hier. Und Thomas, ein Dankeschön für eure ausführlichen Antworten auf seine Fragen. Hintergrund ist hier, dass er überlegte, selbst ein Hochschulzertifikat IT-Sicherheit zu belegen. Das war der Grund nochmal für die Fragen hier. Sehr schön. Ja, dann, wenn wir jetzt so langsam Richtung Ende des Studiums schauen, die meisten werden es ja schon auch mit beruflichem Interesse machen, um da voranzukommen. Einige vielleicht auch rein aus privaten Interesse, aber wie sieht es dann nochmal aus? Ihr habt schon angesprochen an mehreren Stellen, dass es eine große Nachfrage gibt, auch eher ein Fachkräftemangel, aber da vielleicht nochmal so ein Überblick, wie sieht der Arbeitsmarkt aus und was gibt es auch für Karrieremöglichkeiten? Und vielleicht auch da einerseits, was so als Angestellter angeht in Unternehmen, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch als selbstständiger Beratender irgendwo tätig zu werden.
Also im Prinzip haben wir die Sachen fürs Bachelorstudium ja schon ein bisschen ausgeleuchtet. Der Fachkräftemangel in dem Gebiet ist, glaube ich, so groß, dass man sich den Sektor und die Firma, für die man arbeiten möchte, fast schon aussuchen kann. Wenn wir jetzt auf weitergehende Karrieremöglichkeiten abzielen, dann gehen wir ein wenig in den Bereich der neuen Masterstudiengänge. Wenn ich da mal frei überleiten darf.
Ja, sehr gerne, genau. Wollen wir eh auch noch zu sprechen kommen. Was gibt es vielleicht schon am Masterstudiengängen und was ist da auch noch geplant, was ich tun könnte und auch anbieten würde nach dem Bachelor?
Ja, also wir haben gerade 2 neue Masterstudiengänge Cyber Security, die in der Vorbereitung, der letzten Vorbereitung sind. Das eine ist ein MBA, Cyber Security Management heißt der. Der beginnt, startet jetzt zum 1.5. tatsächlich und zum 1.11. Auch zum 1.5., aber da gibt es eine sogenannte Homogenisierungsphase davor, der also eigentlich kein Studium startet zum 1.11. Der Cyber Security Master Studiengang, der im Gegensatz zu dem Management Studiengang die technische Ausrichtung hat für in Richtung Cyber Security. Vielleicht können wir da kurz mal die Folien zeigen, die ich vorbereitet hatte. Ja, das ist nochmal, also eine typische Umfrage, muss man gar nicht weiter drauf eingehen. IT-Sicherheitspersonal wird gebraucht. Das haben wir jetzt, glaube ich, häufig genug reiteriert. Wir sollten vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und gucken, an welcher Stelle befinden wir uns denn eigentlich mit dem Bachelorstudiengang und an welcher Stelle befinden sich denn Unternehmen in der Umsetzung von IT-Sicherheit. Also sehr grob gesagt gibt es da vier Stufen. Anfang von der Basissicherheit, was so Dinge wie der übliche Virenscanner, ein gewisses Zugangskontrollsystem, Active Directory oder irgendwas anderes, Passwortsicherheit und Patch-Management umfasst, darauf aufbauend, kommt dann als nächster Schritt Perimetersicherheit, dass man so Dinge wie Firewalls einfühlt, die Netzwerksegmentierung korrekt macht, ein bisschen Mobile-Device-Management einführt, seine verschiedenen externen Systeme wie Clouds auch unter einer Sicherheitskontrolle hat und vielleicht eine Multifaktor-Authentifizierung für die externen oder für die mobil arbeitenden Mitarbeiter einführt. Wohin man eigentlich aber will, ist ja Resilienz, das vielgebrauchte Wort, dass man letztlich das Unternehmen betreiben kann in der Sicherheit, dass selbst nach einem aktuellen Angriff es noch weiter existieren und in kürzester Zeit auch wieder anlaufen kann. Dazu können dann Elemente wie Datensicherheit, dass man regelmäßig Security Awareness Schulungen macht, Pentests durchführt und systematisches Risk und Vulnerability Management hat und eben auch Compliance Anforderungen wie die strukturierte Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems als Aufgaben angegangen hat. Zwischen diesen Schritten, also dem Ziel der Resilienz und den ersten zwei Schritten, die man grob gesagt im Bachelor IT-Sicherheit verorten kann, die ersten zwei Schritte, klafft eine gewisse Lücke und die würde ich mal als operationale Sicherheit bezeichnen. Das heißt, hier Sicherheit als Prozess zu verstehen, auf verschiedenen Zeitskalen. Die kürzeste Zeitskala, die wir uns vorstellen können, ist natürlich die des aktuellen Angriffs und seiner Abwehr. Also innerhalb von Sekunden und Minuten auf einen Angriff zu reagieren. Dann aber auch, sagen wir, im Nachgang eines Angriffs forensisch zu schauen, was ist passiert, was habe ich zu verbessern, was vielleicht im Ablauf von einigen Tagen oder Wochen passiert oder eben Incident Response zu machen, etwas größeren Art und Disaster, also entsprechende Recovery-Methoden anzuwenden in systematischer Weise und dann in einem größeren Zyklus halt strategisch zu schauen, wie bin ich denn eigentlich sicherheitstechnisch aufgestellt und was habe ich von der Organisationsform auch zu verändern in meiner Organisation, um sicherer zu werden und das Endziel der Resilienz eben zu erreichen. Security Operations ist das, was man das nennt. Und diese zwei letzten Schritte sind eigentlich das, lange Rede, kurzer Sinn, worauf unsere zwei Studiengänge abzielen. Wir haben hier zwei verschiedene Skillsets. Und wir haben auf der einen Seite durch den MBA ausgebildet, kann man so grob sagen oder etwas plakativ sagen, den sogenannten fachkundigen Manager, der halt weiß, was er auswählt aus diesem Sammelsurium, diesem Wust an IT-Tools und IT-Dienstleistern. Und auf der anderen Seite haben wir eben spezialisierte Dienstleister. Und das ist jetzt was, was sich am Markt ganz deutlich abzeichnet, dass die IT-Sicherheitsexperten eben nicht mehr bei dem KMU angestellt sind und dort Sicherheit umsetzen. Denn sie sind teuer, sie sind rar, sondern eben bei spezialisierten Dienstleistern, wie zum Beispiel Security Operations Center, SOC, as a Service Providern arbeiten und dort in den aus Film und Fernsehen bekannten War Rooms sitzen, in den abgedunkelten Räumen und auf Bildschirme starren. Die gibt's so nicht, aber von der Vorstellung her immer noch gängig, die eben als Security-Analysten arbeiten und dort auch eine viel interessantere Tätigkeit finden als in einem einzelnen Unternehmen. Denn dort werden sie täglich mit neuesten Angriffen bei verschiedenen Kunden, vielfältigen Szenarien konfrontiert, die ihnen auch was bringen. Und hier sehen wir so ein bisschen auch eine Diversifizierung der Skillsets. Also das heißt, wir brauchen auf der einen Seite einen Security Manager, der was von der Materie versteht, aber auch technisch kundig ist, aber auch die ganzen Rechtsrahmen, Risikomanagement, Compliance, ISO 27001 Zertifizierung versteht und dadurch letztlich durch unser MBA-Studium zum Chief Information Security Officer ausgebildet werden sein kann. Dieser Mensch kann dann fundiert Entscheidungen treffen, welchen Dienstleister wähle ich aus, welcher hat das beste Service-Level, welcher ist für mein System der beste und mit welchen eigenen Tools kombiniere ich ihm, zum Beispiel in Bezug auf Datensicherheit, ein Backup-System, ein Wiederanlaufsplan etc. Also wir haben auf der einen Seite einen Planer und auf der anderen Seite IT-Sicherheitsspezialisten. Beide bilden wir aus mit unseren neuen Masterstudiengängen, mit dem MBA und dem Master.
Also da auch so ein bisschen dann die Entscheidung für diejenigen, die den Bachelor abgeschlossen haben, in welche Richtung soll es denn schwerpunktmäßig dann gehen, und für beides gibt es dann das passende Master-Angebot.
Genau.
Ja, nun ist es ja so, neben den beiden Mastern, Manfred, gibt es auch noch einen KI-Master, der auch angeboten wird für diejenigen, die mehr in die Richtung gehen möchten. Was kannst du uns darüber schon verraten? Das ist ja auch so ein bisschen exklusive Ankündigung heute Abend, schon etwas, was auf der Website, glaube ich, bisher noch nicht so zu finden ist.
Ja, genau. Und bei der KI haben wir ein bisschen die Besonderheit, die KI an sich schafft ja noch keinen Mehrwert, sondern erst in der Anwendung. Und deshalb haben wir hier natürlich auch mit einem Bachelor-Angebot begonnen. Das heißt, hier bekomme ich die verschiedenen Techniken mit, wie ich dann auch gerade aktuelle Erfolge aus der KI in die Praxis umsetzen kann. Also sei es zum Beispiel eine optische Inspektion in der Fertigung oder eine Recommendation Engine im Vertrieb, wenn ich einen Job konstruiere, solche Dinge. Das ist erstmal einmal das Hauptanliegen, da auch relativ früh ein Angebot zu haben. Wir haben dann auch jetzt schon Anfragen darüber hinaus, ja, an Interessenten, die tiefer in die Technik wollen. Dafür sind wir dabei, einen Master zu konzipieren, ist auch schon akkreditiert, quasi vom Inhalt her der Prüfstempel drauf. Wir sind dabei, diesen inhaltlich zu füllen, aufzubauen und planen dann bis Herbst oder Ende des Jahres dann damit zu starten. Insbesondere für Personen, die natürlich aus dem technischen Umfeld kommen, die aus dem Informatikumfeld kommen. Aber je nach Vorkenntnissen ist es auch für eine breitere Gruppe interessant, dann auch so einen Master anzuschließen.
Ja, vielen Dank auch für den Ausblick. Da bleibt es also spannend und auch auf allen Ebenen, also für die einsteigen möchten in die Materie, sei es IT-Sicherheit, sei es KI, als auch dann den nächsten Schritt hinter mit dem Master dann auch noch zu machen. An euch beide vielen Dank, Andreas, Manfred, dass ihr heute Abend hier dabei gewesen seid, für die tiefen Einblicke auch in die Inhalte, was, glaube ich, das Ganze nochmal greifbar gemacht hat. Auch Dankeschön für das Eingehen hier auf die Fragen im Chat. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht mit den Studiengängen. Ich wünsche euch für heute erstmal einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn da noch Fragen auftauchen, dann stellt die gerne später in den Kommentaren. Ich werde das weiterleiten an meine Gesprächspartner. Thomas, auch an dich besonders Dankeschön, dass du von außen noch Input reingebracht hast und das Ganze noch interaktiver gemacht hast durch deine Fragen. Meine Bitte zum Schluss, wenn das Interview hilfreich für euch war, informativ für euch war, dann bitte jetzt noch einen Daumen hoch für das Video. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es weitere Videos gibt, Interviews gibt zur Wilhelm-Büchner-Hochschule. Da ist auch noch einiges geplant dieses Jahr, unter anderem zum neuen Flex-Studium an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Und natürlich gibt es auch allgemein Infos rund um das Thema Fernstudium.